Claudia,
ja.
Ich habe eine E-Mail von IMO bekommen. Es geht um das ablaufende Zertifikat in IMO Resolutions.
Okay.
Du wirst es nicht glauben.
Lies mal vor.
Sehr geehrter Herr Terlisten, Bezug nehmend auf Ihre E-Mail vom muss ich Ihnen leider mitteilen, dass das in IMO Resolutions beinhaltete Zertifikat nicht austauschbar ist.
Wie jetzt?
Pass auf. Wir bei IMO haben IT-Security in unserer DNA. Aus diesem Grund ist das Zertifikat nicht durch den Anwender selber austauschbar. Da wir das Problem erkannt haben, bieten wir unseren Kunden an, gegen einmalige Zahlung von 1.500 Euro einen Success Engineer damit zu beauftragen, die Software neu zu installieren. Im Rahmen der Neuinstallation wird das Zertifikat ausgetauscht. Hochachtungsvoll, Hermann Schneiderbeck, Customer Success Engineer.
Das darf doch nicht. Ist das dein Ernst?
Wo ist mein XCA? Den werde ich jetzt mal zeigen, dass das Ding austauschbar ist.
Aber hallo.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Das war jetzt nicht so erfolgreich, oder?
Wir nehmen gleich mal Bezug auf das Intro.
Ja. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wartungsfenster-Podcast. Ich bin die Claudia und mit dabei...
Der Patrick, hallo.
Hi.
Folge 18, am 12. Schon. Oktober 22.
Ja, ich bin schuld. Nein, wir bringen ja regulär alle zwei Wochen mittwochs morgens eine neue Folge raus.
Das haben wir diesmal gerissen.
Diesmal haben wir das ein bisschen gerissen, weil ich leider aus dem Urlaub natürlich krank zurückkam und dann konnten wir leider nicht aufnehmen passend. Aber war ja jetzt nicht so wahnsinnig lange dazwischen.
Wir haben nachgelegt. Ja, das Intro, humoristisch aufbereitet, eine ziemlich ernste Sache. Der ein oder andere hat vielleicht durch die Medien von diesem kleinen TI-Konnektoren-Drama mitbekommen. Wo irgendwie über 400 Millionen jetzt der Austausch von sogenannten Konnektoren, also zur Anbindung an die Telematik-Infrastruktur, ausgegeben werden sollen, weil ein Zertifikat ausläuft auf den Geräten, das angeblich nicht ausgetauscht werden kann. Ganz witzig dabei, und das werden wir auch verlinken, denn dem Hacker Flüpke, der aus dem Dunstkreis so des CCC kommt, dem ist es gelungen, quasi das Gegenteil zu beweisen, indem er sich nämlich einen TI-Connector von der Siconet vorgenommen hat und sich den mal ein wenig genauer angeschaut hat und ja, es auch am Ende des Tages geschafft hat, diesen Connector in einer VM zum Laufen zu bringen und auch der Siconet zu zeigen, dass man dieses Zertifikat sehr wohl austauschen kann und es gar nicht notwendig ist, da die Hardware zu tauschen.
Oh, wie peinlich.
Ja, das ist ganz lustig, weil die Siconet, also ne, Siconet hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört, die Sina-Boxen, die werden halt so für verschlüsselte Verbindungen verwendet, also speziell jetzt hier bei Sicherheitsbehörden. Ja, auch wir kennen Sina-Boxen, haben sie stehen sehen im Rahmen von TKÜ-Projekten. Da werden die nämlich auch eingesetzt. Also wenn du irgendwie Telekommunikationsanbieter bist und eine gewisse Größe hast, brauchst du so eine Sina-Box zur Anbindung an die Sicherheitsbehörden. Mhm. Und daher kennt man Siconet und es gibt halt noch zwei andere Hersteller, nämlich Rise und Compo Group Medical. Bei denen hat er sich jetzt auch schon angekündigt.
Ach.
Nach dem Motto, Kinder, versteckt eure Konnektoren. Ja, ich bin da sehr gespannt. Wir verlinken mal den Twitter-Thread, den er dazu hatte und geht mal davon aus, es sind ja jetzt noch zweieinhalb Monate bis zum Chaos Communication Congress, diesmal wieder in Hamburg. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da einen wahrscheinlich sehr, sehr schönen Vortrag dazu sehen werden, wie man so einen TI-Konnektor zerforscht. Wirklich Gold, ja, pures Gold.
Ja, spannend. Ja, was haben wir seit letztem Mal, ne? Letztes Mal hattest du das Thema Merch aufgebracht und ich dachte noch so bei mir, ach, das will doch keiner.
Ja, genau, das Feedback war genau gegenteilig.
Ich fürchte auch. Das heißt, jetzt müssen wir die Drohung wahr machen.
Genau. Wir müssen liefern und wir haben uns auch schon was überlegt, da Hoodies und Tassen für den ersten Schritt vielleicht eine Nummer zu viel wären, haben wir uns erstmal überlegt, Sticker. Wir werden jetzt ein paar hochqualitative Sticker in Auftrag geben und wir bieten dann an, schickt uns einen Brief mit einem frankierten Rückumschlag und ja, dann schmeißen wir einfach ein paar Sticker für euch rein, um eure Laptops und Büromöbel damit zu verschönern.
Ja, und schon mal danke fürs Interesse. Ich bin ganz geflasht. Ich bin auch immer geflasht, wenn ich gucke, wie viele Bewertungen wir so haben.
Genau, es ist eine Bewertung mehr geworden, 22. Vielleicht schaffen wir dieses Jahr noch die 50. Das wäre cool, wenn wir dieses Jahr, dann hatten wir fast ein Jahr rum mit 50 Bewertungen. Also 22 5 Sterne, bitte nicht weniger als 5 Sterne. Wenn ihr weniger als 5 Sterne geben wollt, dann schreibt uns lieber eine E-Mail,
genau,
warum ihr keine 5 Sterne gebt.
Sag lieber, was wir besser machen sollen, bevor ihr uns weniger als 5 Sterne gebt.
Genau, und wenn ihr mehr
einfach wegen der Sichtbarkeit.
Ja, genau, ja. Das muss man ja schon sagen. Ne? Mhm. Also ich erwähne das ja auch immer wieder. Diese Bewertungen helfen natürlich dabei, dass auch andere Leute diese Podcasts entsprechend vorgeschlagen zu bekommen. Und dazu geht es, es ist ja nicht nur notwendig, dann uns auf iTunes 5 Sterne zu geben, sondern auch, wenn ihr da mit anderen auf anderen Plattformen diesen Podcast hört, bewertet uns auch einfach da. Das hilft allen dabei. Ihr könnt uns natürlich auch über PayPal und Steady anderweitig unterstützen, um uns da die laufenden Kosten so ein bisschen zu decken. Und wir haben auch mal wieder eine sehr nette E-Mail bekommen, nämlich eine E-Mail von Christian, der unseren Unmut beim Thema Zertifizierung durchaus verstehen kann. Und zwar schreibt er, Zertifizierungen sind natürlich wichtig. Ich selbst bin auch gerne vorne mit dabei, wenn es um neue Techniken geht und auch die Kunden legen Wert auf geschultes Personal. Was mich aber unfassbar abnervt, ist das künstliche Geschäft darum.
Ja, das haben wir ja eigentlich auch schon,
exakt,
festgestellt.
Genau, das ist allein was die mit diesen Prüfungen verdienen, das ist schon echt dreckig und das bemängelt er auch. Aber dort sehe ich vor allem entweder schlechte Multiple-Choice-Fragen oder schlechte Performance-Prüfungen. Und rät also, welche von den Antworten, die alle falsch sind, am wenigsten falsch ist. Und ja, auch das können wir beide natürlich wieder bestätigen. Ganz häufig ist es nämlich einfach so, dass du dann von den vorgeschlagenen Antwortmöglichkeiten die auswählst, die am
wenigsten dumm klingt.
Genau, und meistens liegt man damit richtig. Ja, sehr schön. Danke, Christian, für dein Feedback und für die Bestätigung, dass wir da nicht alleine sind. Aber es ist ja wirklich so, ne? Also auch dieser Punkt, man rät also, welche von den Antworten, die alle falsch sind, am wenigsten falsch ist. Das ist leider so. Also manchmal frage ich mich auch wirklich, was die Leute sich da bei diesen Antworten oder bei den Prüfungen überhaupt so überlegt haben. Die sind von der Qualität einfach her absolut gruselig. Das macht dann natürlich auch wenig Spaß da. Sich mit zu beschäftigen.
Besonders schlimm sind die Fragen, wo du weißt, okay, das ist alles irgendwie falsch, aber ich habe in dem unsäglichen Study Guide gelesen, das ist an mir vorbeigeflogen, das muss diese falsche Antwort sein.
Genau.
Ja.
Wir hatten dann, uns kam das beiden dann quasi, als wir in den Urlaub gegangen sind, lief es uns über den Weg. Wir haben da so eine hässliche Zero Day für Exchange mal wieder.
Mhm. Es ist ja so, ne, wenn man in Urlaub geht, passiert eins von zweien. Also entweder du wirst krank oder es fällt eine Exchange Zero Day aus dem Himmel.
Besonders schlimm dabei, jetzt waren wir ja beide
Urlaub.
Im Urlaub.
Genau. Das heißt, es ist auch
eher untypisch für uns. Genau. Kennst du eigentlich den Buzz-Faktor?
Du hast es erwähnt, ja, wir haben das doch schon mal gehört. Ne?
Genau, richtig. Mhm. Ne? Das ist ja dann so, ne? Wie viele Leute dürfen die ausfüllen, bis so ein Projekt vor die Wand fährt? Also es wird auch immer wieder kolportiert, dass bestimmte Leute bei Coca-Cola nicht im gleichen Flieger sitzen dürfen, weil irgendwie die Rezeptoren nur drei Leute kennen. Immer wieder lustig, wenn wir dann auch zusammen im Auto unterwegs sind.
Das kommt mir jetzt immer so ein bisschen gefährlich vor, aber ja.
Genau. Es ist passiert. Es hat uns mal wieder eine Exchange Zero Day ereilt und zwar quasi in den Urlaub abgedampft sind. Was ist passiert? Der Security-Dienstleister GTSC hat im August.
Ausrufezeichen, ja. August 2022, ja.
Da haben deren Blue-Teamer bei Kunden tatsächlich komische Sachen in Internet Information Server Logs gefunden. Und die wurden deswegen hellhörig, weil diese Aufrufe, die da gelockt wurden, doch ziemlich sehr nach Proxy Shell aussahen.
Erinnern wir uns alle dran.
Genau, und es war dann auch tatsächlich so, dass die Blue Teamer dann auf dem Kundensystem auch Webshells gefunden haben. Damit hatten sie dann auch schon mal Evidenz darüber, okay, da scheint wohl jemand eine neue Lücke in Exchange gefunden zu haben. Daraufhin sind deren Red Teamer losgerannt und haben mal geschaut, wie das so auszunutzen ist, wie diese neue Lücke auszunutzen ist. Das haben sie wohl auch hinbekommen, haben sie natürlich nicht so veröffentlicht. Interessant dabei waren dann wohl erstmal Hinweise darauf, dass der Angreifer wohl aus dem, ich sag jetzt mal, chinesischen Sprachraum kommt. Evidenz dafür war unter anderem die Nutzung von Answered. Das ist so ein Cross-Plattform- Website-Management-Tool, was auch Webshells supportet. Okay. Und interessant war, die Webshells, die man gefunden hat, hatten als Codepage 936. Und das ist Simplified Chinese. Das machst du jetzt nicht, wenn du, keine Ahnung, in Köln sitzt und Exchange auseinander nimmst. Ja, war ganz spannend. Also die Lücke wurde tatsächlich dazu genutzt, dann auch Webshells zu implementieren.
Das heißt, wurden zum Beispiel ASPX-Dateien überschrieben.
Genau, richtig. Ne? Also legitime ASPX-Files wurden dann halt mit Webshell-Code überschrieben. Unter anderem war dabei auch eine Sharp-Py-Shell. Das ist so eine auf Python basierte kleine Webshell, die in ASP.NET dann implementiert ist, komplett in Memory läuft, auch schwer dann halt zu finden ist. Und diese Webshells wurden dann halt auch genutzt, um Dateien runterzuladen, DLLs nachzuladen oder auch lustig dann mittels Cert-Util zu gucken, ob Verbindungen nach außen möglich sind.
Ach, schön. Also, schön. Also, ne?
Ja, clever gemacht. Ne?
Muss clever man, gemacht,
muss
ja,
man
genau.
Schon sagen. Des Weiteren hat GTSC dann auch unter C-Users Public oder unter C-Perflogs Binaries gefunden, die unter anderem dazu genutzt werden können oder auch möglicherweise genutzt wurden, um halt Credentials zu dumpen. Und naja, man ist dann auf jeden Fall losgelaufen und hat freundlich in Redmond nachgefragt, was denn da Sache ist. Und Microsoft hat das dann auch bestätigt, hat ganz konkret zwei Lücken benannt, die beide jeweils einen Score deutlich über 8 haben, nämlich einmal den CVE 2022-41040 und 41082. Ersteres ist ein Server-Side-Request oder eine Server-Side-Request-Forgery-Vulnerability. Das andere ist eine PowerShell-Remote-Code-Execution. Beide haben eine Score über 8. Ich glaube beide 8,8 oder so. Ja. Also schon ziemlich übel. Jetzt muss man dabei sein, okay, der Angreifer muss zur Ausnutzung dieser Lücken authentifiziert sein.
Das heißt, irgendwelche Credentials muss er schon
genau,
mal abgegriffen haben.
Auf jeden
haben.
Fall. Na gut, es reichen aber normale User-Credentials.
Genau.
Na, also dieser typische Fall, ein User hackt irgendwo seine Credentials ein, die werden abgegrast und können dann natürlich dann im Rahmen von so einem Angriff genutzt werden. Da kann natürlich MFA helfen, weil Benutzername Kennwort plus MFA hätte dann an der Stelle halt geholfen. Gut,
On-Prem-Exchange ist schwierig. Ist machbar? Ich glaube, du hast da mal einen Artikel ausgegraben.
Ja, genau. Du kannst, also Exchange selber kann On-Prem kein MFA, Punkt.
Von sich selbst aus?
Von sich selbst aus.
Korrekt.
Na, das heißt, du musst in jedem Fall irgendwas wieder davor stellen. Also irgendeine Form von Reverse-Proxy und da gibt es halt, ich sag mal, halbfertige Lösungen halt so für Sophos UTM-SG. Oder halt auch Native OTP mit dem Citrix ADC oder wie er jetzt wieder heißt, Netscaler.
Er heißt wieder
Netscaler.
Ja.
Ach, jetzt habe ich mich gerade an ADC gewöhnt, jetzt muss ich wieder alles.
Ja, ich muss mich immer noch zwingen, ADC zu nennen und jetzt darf ich ihn wieder Netscaler nennen.
Nee, also, klar, mit einem Reverse Proxy kannst du da natürlich eine MFA implementieren. Problem dabei, für was kannst du denn die MFA nutzen?
Ja, over und das war's.
Genau, ne, weil alles andere würde dir dabei einfach kaputt gehen. Ne? Also wenn du dann irgendwie anfängst.
ActiveSync, iPhones, funktioniert nicht mehr.
Das klappt dann einfach nicht mehr. So.
EWS auch nicht.
Nee. Also du kannst sagen EWS, Autodiscover, MAPI, EAS, das kannst du alles vergessen. Da kannst du dann diese Reverse-Proxies nicht für nutzen, um deine MFA zu implementieren. Jetzt muss man dazu sagen, in diesem Fall haben sie ja das Autodiscover.
Ja.
Oder quasi Autodiscover dafür verwendet, so um dann Remote PowerShell irgendwie zu machen. Ja, und du kannst halt, das kannst du halt nicht mit MFA absichern. Ja, da, bei OVA geht das. Mhm. Ja, da kannst du ja eine Seite vorstellen, die dann halt Benutzername, Kennwort, MFA, die dann durch den Reverse Proxy quasi gehandhabt wird und dann die Credentials ins Backend weitergibt, dass du dann auf dem OVA landest. Aber für alles andere kannst du das bei On-Prem nicht machen. Ja, das funktioniert einfach nicht. Nagel mich nicht drauf fest, aber ich meine, Autodiscover bei Exchange Online ist auch nicht MFA gesichert, sondern erst danach folgend.
Ja.
Unabhängig davon, muss man auch wieder ganz klar sagen, als Microsoft diese beiden Lücken genannt hat und veröffentlicht hat, haben sie direkt gesagt, Freunde, ne, wer Exchange Online hat, locker durch die Hose atmen, ihr seid nicht betroffen.
ist auch nicht das erste Mal so, ne?
War immer so. Mhm. War immer so. Es gab keine, keine Lücke, wo Microsoft gesagt hat, ah, nee, da die Exchange Online-Leute, die müssen auch Angst haben. Es war immer nur On-Prem. Mhm. Und ähnlich, also die ersten Workarounds oder Mitigations für diese Lücke waren dann auch wieder URL Rewrite-Rules.
Das war ein bisschen holprig, glaube ich, ne?
Ja, da haben sie ein bisschen Bockmist gebaut, ne? Also Microsoft, also wenn man ja vielleicht nochmal die Timeline nimmt, also am 28. September, da gab es dann so die ersten Gerüchte, 29. September, da wurden die CVEs zugewiesen. Mhm. Microsoft hat das Ganze bestätigt und am 30. September gab es dann so die ersten oder gab es den ersten Workaround in Form einer IIS Rewrite Rule. Mhm. Und, das muss man auch sagen, seit CU22 haben wir den Exchange Emergency Mitigation Service. Ja. Das ist ja so ein kleiner Dienst, der auf dem Exchange selber läuft, der dann halt über ein XML bei Microsoft entsprechend dann selber Rewrite Rules im IIS konfigurieren kann. Und am 30. September in der Nacht, ist jetzt so ein bisschen, ne, zeitzonenabhängig, hat Microsoft dann auch die ersten Sachen darüber rausgeschoben. Mhm. Und das haben sie dann aber noch ein paar Mal anpacken müssen, nämlich am 2., am 4. und tatsächlich am 5. Oktober.
Ich glaube, im 1. hat sie, glaube ich, wirklich einen kleinen Fehler drin, ne, wo es halt irgendwie ein Regex war, ein Wildcard-Eintrag statt Regex, ne?
Ja, genau, da, also da hat man schon gesehen, ne, da hat jemand dran rumgearbeitet und war dann auch auf Twitter relativ schnell zu sehen, wie man diesen ersten Workaround halt umgehen konnte. Und ja, sie haben es dann halt noch ein paar Mal angepackt. Gut, sie haben es dann auch da wieder über EEMS rausgeschoben. Sprich, wer das auch aktiviert hatte und ich sag mal, seit CU22 war es ja eigentlich bei allen aktiv. Dann war das Thema auch erstmal geschlossen. Was hat diese Rewrite-Rule einfach gemacht? Naja, sie hat einfach geguckt, ob eine Request-URL einem bestimmten Pattern entspricht. Und wenn dieses Pattern halt erfüllt war, dann schlicht und ergreifend die Connection gedroppt.
Ja. Ja,
das war auch dann relativ zugeschnitten auf dieses Autodiscover und soweit man das erkennen konnte, hat das auch dann zumindest in den letzten korrigierten Versionen auch gut funktioniert. Was vielleicht noch ganz interessant war, Citrix ist da auch nochmal mit aufgesprungen, hat das nochmal als Anlass genommen, auf die eigene Web Application Firewall im ADC hinzuweisen, hat gesagt, hallo, wir haben da jetzt auch eine Signature Rule, die das erkennt. Gut, wenn du natürlich keine Waffe hast, was machst du dann? Da waren sie dann aber so fair zu sagen, ja, guck mal hier, du kannst mit einer Responder Policy noch was machen. Ne? Also der ADC, der kennt ja sogenannte Rewrite oder Responder Policies. Rewrite ist halt einfach nur das Anpassen von HTTP Requests und Responses, also zum Beispiel Manipulation, Header, Request-Seiteninhalt kann man damit machen. Und Responder ist halt eher so klassisch Redirect, Custom Response, Verbindungen ablehnen auf Basis eines Requests. Das ist so ein bisschen, ja, Poor Man's Web Application Firewall. Und da hatten sie tatsächlich eine Responder Policy dann rausgehauen, die dann auch quasi diese URL aufgreift und dann entsprechend über den Netscaler ein Connection Drop halt initiiert. Dann hatte Microsoft auch relativ zeitnah das sogenannte Exchange On-Premise Mitigation Tool V2 rausgebracht. Warum V2? Ja, V1 war Hafnium. Da haben sie also auch ein Tool rausgebracht, welches da nochmal die entsprechenden Rewrite Rules etabliert, sofern man das nicht selber gemacht hat, sofern die nicht über EEMS reinkamen. Sie haben auch PowerShell Commands mit reingepackt, um Hunting zu machen, sprich Logs durchzuscannen, etc. Da haben sie also schon ganz gut geliefert an der Stelle.
Ja, ja, klar.
Also wir haben ja relativ schnell, also wir hatten es ja über die Telegram-Gruppe relativ schnell geteilt. Ich glaube, tatsächlich am 30. Danke, Dominik, für den Link in der Nacht. Die Nacht ist auch mal zum Schlafen da. Da haben wir es dann natürlich geteilt. Wir hatten dann am nächsten Tag auch direkt so die ersten Kunden informiert. Wir hatten ja nach Hafnium sowieso die allermeisten Kunden mit CO22 und dann später auch 23 beglückt. Also da war jetzt natürlich wieder viel Panik nach dem Motto, haben wir da wieder gefreckte Exchange-Server oder hops genommene Exchange-Server. Aber ich glaube, so nach dem ersten drüber gucken, muss ich sagen, okay, bei uns an Kunden ist nichts aufgetaucht, also da wurden auch dann Logs gecheckt und das war alles sauber. Ich weiß nicht, die Twitter-Bubble hatte ich jetzt nicht so verfolgt deswegen, weil ich war ja auch dann irgendwie im Urlaub.
Urlaub, genau.
Aber geht mal davon aus, es war natürlich mal wieder wahrscheinlich dann auch eine nennenswerte Anzahl an Exchange-Servern unterwegs, die es getroffen hat.
Ja, mag jetzt mit dem Urlaub zu tun gehabt haben, aber subjektiv war, glaube ich, die Aufregung darum nicht so groß wie, sagen wir mal, 2020, als Hafnium kam. Ne?
Ja gut, das hat, also Hafnium hat ja wahnsinnig eingeschlagen. Ne? Was mir natürlich total Sorgen macht, ist die Art der Lücke. Ne, weil wir kennen sie, also zumindest die Art der Lücke kennt man. Microsoft hat jetzt vorgestern Exchange Security Patches rausgerollt. Ich glaube, keiner davon adressiert diese Lücke. Ja, also da, die waren, glaube ich, vorher schon geplant. Und ja, so.
Ja, ne, man dachte halt, das ist gegessen, ne? Nach Hafnium, nach den Patches, die man gemacht hat.
Ja, auch nachdem auch Microsoft da ja auch nochmal Hand angelegt hat. Interessant auch dabei, also das muss man sich vielleicht nochmal genau vor Augen führen. Diese Rewrite-Rules flicken eine der beiden Sicherheitslücken, nämlich die Rewrite-Rule flickt die CVE 2022-41040, das ist die Server-Side-Request-Forgery-Vulnerability. Diese Rewrite-Rule flickt nicht die PowerShell-Remote-Code-Execution.
Die Frage ist, ob du die heben kannst ohne die erste.
Korrekt, genau. Ja. Trotzdem musst du noch durch einen weiteren Reifen springen, nämlich du musst nämlich die Exchange PowerShell für Nicht-Admins deaktivieren.
Ach, das klingt so schön, das klingt so einfach. Das sollte man eigentlich machen, ne? Also nur die Admins dürfen per Remote auf
genau,
Remote PowerShell
kann
auf den Exchange, ne?
Genau, ist ja recht einfach, ne? Set User und dann minus enable Exchange PowerShell false, dann ist das aus. Was sagt uns das?
Dass es bei Default an ist.
Das heißt, es ist auch bei allen neuen Usern an. Natürlich kann man da mal schnell eine PowerShell drüber krabbeln und für alle User die Exchange PowerShell ausknipsen, aber neu angelegter User, da ist das Ding wieder an.
Da ist es an. Der User hat natürlich, ich sag mal, da er keine Berechtigung hat auf Server-Level, hat er natürlich die entsprechenden Commandlets vom Exchange nicht zur Verfügung.
Korrekt.
Muss man dazu sagen.
Ja, genau. Trotzdem wird ja diese Lücke genutzt, ausgenutzt.
Genau. Ne? Auch mit unprivilegierten Usern.
Genau.
Das heißt, ich finde es eigentlich wirklich ein bisschen umständlich, denn du musst ja für jeden neuen User, den du anlegst,
musst du das ausmachen.
Genau. Und dafür sorgen, dass deine Admins das dediziert zugewiesen kriegen. Ich frage mich halt, ob man das nicht skripten könnte.
Nee, das musst du skripten, weil ansonsten machst du es ja wirklich. Du hast es dann bei jedem User wieder aufs Neue. So, und gut, das ist der zweite Reifen, durch den du springen musst. Ich behaupte jetzt auch einfach mal, die nächste Lücke kommt bestimmt. Das wird nicht die letzte sein, die wir sehen. Und jetzt kommt mal eine ganz unpopular Opinion. Also ich glaube, wer Exchange on-prem, also weiterhin on-prem betreibt, Wohlgemerkt, Exchange für Mailboxen. Jetzt nicht Exchange nur für Hybrid. Weil die Kisten sind ja im besten Fall sowieso nur in Richtung Microsoft geöffnet. Da ist das vielleicht nicht ganz so kritisch, aber wer Exchange für Mail on-prem hostet, der hat jetzt ein Sicherheitsrisiko. Ich glaube, das muss man, also es ist jetzt meine vielleicht unpopuläre Meinung, das muss man vielleicht echt so sehen. Also Exchange on-prem ist ein Sicherheitsrisiko.
Ich hatte da vor längerer Zeit schon mal nachgeschaut. In den letzten Jahren hat das einfach so unfassbar zugenommen. Die Lücken in Exchange und die Angriffe da drauf. Das ist einfach das größte Tor, was offen steht. Wenn dein Exchange on-prem ins Internet geöffnet ist, gut, muss man dazu sagen, ist es das nicht?
Naja, gut, die Frage ist natürlich wieder, ist es das nicht? Haben wir Exchange-Server bei Kunden, die nicht in Richtung Internet geöffnet sind? Zumindest für OWA.
Alle wollen das auf dem iPhone und so weiter. Ne? Das wollen alle, aber ist vielleicht noch eine Überlegung wert, müssen wir das eigentlich so zur Verfügung stellen auf die Art und Weise.
Gut, in dem Fall ist es ja so, wenn es musste nach außen Autodiscover aufgemacht sein. Und das heißt, wenn du natürlich deinen Exchange nur mit OWA nach außen stellst, aber kein Autodiscover, wäre das System wahrscheinlich jetzt erstmal nicht verwundbar gewesen. Wobei Hafnium ja ganz konkret ECP-OWA angegriffen hat. Und ja, ich glaube, am Ende des Tages ist das wahrscheinlich egal. Das System scheint so komplex zu sein, oder zumindest vielleicht gibt es in der Codebase Gemeinsamkeiten. Ich glaube, die nächste Lücke kommt da mit Sicherheit.
Viel zu befürchten.
Ja, da sollte man sich überlegen, ob man nicht auf Exchange Online migriert.
Das könnte man tun.
Ich greife mal dem Aufreger der Woche vor. Dafür wurde ich angepumpt für diese unpopular Opinion. Aber das machen wir nachher im Aufreger der Woche. auch wieder chinesischer Sprachraum. Es gibt nämlich ich bin über einen Bericht gestolpert, der von einer sehr lustigen Malware für VMware berichtet.
Vielleicht müssen wir das irgendwann mal erläutern, warum man sowas immer lustig oder ich sagte vorhin so, ach, hübsch. Nein, natürlich ist das nicht hübsch für den Anwender.
Aber lustig vielleicht im Sinne von, kennst du dieses verrückte Lachen?
Ja. Ja, ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Nein, aber manchmal, das ist manchmal hat das eine gewisse, man staunt ein bisschen davor, was sich die Akteure so einfallen lassen.
Ich meine, das ist ja hier eigentlich das haben wir mal als Podcast gestartet, so für Data Center, Cloud. Ganz ehrlich, das ist doch alles ein riesiger Clusterfuck. Wir reden doch hier nur noch über Sicherheitslücken.
Das ist uns seitdem auch aufgegangen, oder?
Ja, alles ist doch irgendwie kaputt und unsicher und oh Gott.
Hast du trotzdem noch Spaß in deinem Job?
Manchmal ja, manchmal nicht.
Ich verstehe es zu gut.
Ja, ne? Und das nächste Thema, was wir jetzt haben, das ist nicht besser. Ja,
ich habe da reingelesen und mir ist ein bisschen anders geworden.
Die gehören zu Google, sind über Malware für VMware ESXi und vCenter gestolpert. Und ausgeliefert, geschippt wurde diese Malware als VIP, also als VMware-Installer-File. Und dieses VIP-File ist eigentlich so dreigeteilt. Es gibt so einen XML-Descriptor, es gibt dann das eigentliche Payload und es gibt so eine Signature-File. Ne? Und diese Signatur soll eigentlich sicherstellen, dass so ein VIP-Paket einem bestimmten Level entspricht. Da gibt es so vier Level, also VMware Certified, VMware Accepted, Partner Supported oder Community. So, normalerweise kannst du auf einem ESXi nur Pakete installieren, die mindestens Partner-supported sind. Sprich, diese Pakete wurden durch einen Partner von VMware digital signiert und dann ist das auch alles schick und dann kann ich das Ganze auch installieren. So, der Angreifer, und da geht Mendiant davon aus, dass es sich um einen Angreifer auch aus dem chinesischen Sprachraum handelt. Sie haben das Ganze als UNC 3886 bezeichnet. war wohl in der Lage oder hat wohl diese VIPs auf Hosts bringen können. Er hatte das XML so bearbeitet, dass es sich als Partner-supported ausgibt, aber die Signatur passte nicht. Also eigentlich.
Also das reicht nicht. Also genau. Es reicht nicht, dass es in dem XML drin steht.
Genau, es reicht nicht, dass okay. du das im XML einfach änderst, sondern es muss dann eben auch entsprechend eine Signatur dazu geben, die dazu passt. So, und naja, also um dieses VIP dann zu installieren, musste man noch ein --force angeben und dann wäre es dann halt doch aufgefallen, wenn man halt so ein Signature Verify drüber laufen lässt, dann hätte man also, gesehen.
Also es reicht doch.
Du kannst es, also er sagt dann schon bei der Installation, nee, Kollege, also das kannst du jetzt hier nicht bringen und du kannst ihn dann aber mit einem --force dazu zwingen, es dann doch zu installieren.
Ja, also kurz gesagt, das geht doch.
Ja, du kannst, ja. Aber ne, bei einem Signature Verify sagt ihr dann auch so, du hast dann ein Paket installiert, das passt nicht, ne? Also Augen auf. Ganz konkret wurden damit ausgebracht zwei, eigentlich ja, drei Malwares. Also die zwei, das ist einmal dann Virtual Peter und Virtual Pi. sind beides persistente Backdoors, die dann auch entsprechend auf ja, Command-and-Control-Verkehr lauschen. Virtual Pi ist in Python geschrieben, ist so ein IPv6-Listener, der dann auch auf so einem Hardcore-Port hört. Hat man dann auch, sie haben dann halt entsprechend auch auf den Maschinen entsprechende Binaries identifizieren können, die halt dafür sorgen, dass das halt beim Starten auch wieder ausgeführt wird. Das ist dann auch wieder so gemacht, dass die dann aussehen wie valide VMware-Services. Ne? Also es gibt dann zum Beispiel so ein /bin/RDT, der dann halt so ein Remote-Listener startet. Und RDT ist eigentlich das Reliable Datagram Transport, was für VSAN genutzt wird. Ja. Mhm. Und was an der Stelle dann irgendwie ganz interessant war, war, dass es dann unter anderem auch mit Virtual Gate eine Malware gab, die Windows-Gas-Systeme auf einem infizierten Hypervisor angehen kann. Und an der Stelle fängt das Ganze an, dann doch ziemlich hässlich zu werden. Denn über eine Schnittstelle, nämlich es gibt so ein Communication Interface, VMCI, zwischen Hypervisor und dem Tools, den VMware Tools, war der Angreifer in der Lage, einen Dropper und darüber dann auch Payload in den GAS zu bringen. Und dann konnte der Angreifer quasi vom infizierten Hypervisor zum Beispiel eine Shell im Gast starten.
Okay, aber er brauchte dafür ein Stück Software, was schon läuft.
Auf dem Hypervisor.
Auf dem Hypervisor, ja, im Gast oder habe ich das jetzt das
nee, nee, im falsch Gast verstanden? Selber konnte er es einfach droppen über die VMware-Tools. Es reichte halt entsprechend ein Stück Software, auf dem infizierten Hypervisor auszuführen. Und da gab es dann zum Beispiel so den Fall, das konnten sie dann halt auch nachvollziehen, dass über diese RDT-Binary entsprechend dann eine Bash und ein Python-Skript und mittels VPX-User-Kennwort und Gast-VM konnte man als Parameter übergeben. Und dann hatte man eine Shell auf dem Gastsystem. Ja, und darüber konnte man dann auch dann rum wieder zum Beispiel einen Minidump ziehen, um Credentials zu harvesten.
Okay.
Alles nicht so schön. Interessant dabei, VMware hat das dann auch zeitnah aufgegriffen.
Mal ganz kurz zwischendrin.
Ja.
Wollte ich nur mal erinnern, weil das alles sehr, sehr gruselig klingt. Der Angreifer muss schon auf deinem ESXi-Host sein. Er muss da schon draufgekommen sein.
Muss das
Software draufgekommen sein. Das heißt, da ist irgendwo anders schon was sehr schief gelaufen.
Korrekt.
Nur an der Stelle mal erwähnt.
Korrekt.
Das ist jetzt nichts, was man.
Nee, also die Infektion erfolgte über ein Install-Package. Mhm. Also über so ein VIP-File. Klar, da muss also vorher schon mal jemand irgendwas gemacht haben. Aber ganz ehrlich, Leute, googelt doch einfach mal nach ILO-Interfaces im Internet. Ich behaupte auch, es wird irgendwo ESXer geben, wo ein SSH läuft, wo man dann halt drankommt. VMware hat das Ganze aufgegriffen, hat dann nochmal auch konkret darauf hingewiesen, dass sie, es gibt auch noch ein White Paper für, also Protecting vSphere from Specialized Malware, wo sie dann halt auch nochmal so ein paar Punkte aufbringen, wie man seine ESXer, seine Hypervisor entsprechend schützen kann. Das heißt zum Beispiel Authentication und Authorization, also nutzt RBAC, trennt das vCenter vom AD. Das ist vielleicht ein Punkt, den können wir gleich nochmal ausführen, erinnere mich mal dran, ne, so Rollenkonzept bei vSphere.
Ja.
Nutzt Secure Boot, ne? Trusted Platform Modules zum Beispiel. Also, ne, wenn du Secure Boot bei einem ESXer anmachst, dann kannst du keine Community Supported VIPs mehr installieren. Also diesen Accepted Level Community Support gibt es da nicht mehr. Zum Beispiel auch vSphere 8 bringt das mit, ne? Kein Ausführen mehr von unsignierten Binaries. Mhm. Das würde auch schon mal verhindern, dass jemand quasi Malware auf dem ESXer ausbringt, die dann wiederum Sachen macht, ne? Wenn das Zeug nicht signiert ist. Dann geht das halt nicht. Ja, aktuell halt patchen, sprich das ganze Thema Lifecycle Management und Workload Hardening. Was heißt denn Workload Hardening? Das heißt zum Beispiel, dass man sich durchaus überlegen sollte, ob man dieses VM Communication Interface, ob ich das brauche. Ja? Also muss ich denn zum Beispiel über Invoke VM Script über VMware Skripte oder irgendwas im Gast ausführen können? Das kann man ja zumindest mal hinterfragen, je nachdem, was man da für einen Workload betreibt. Sie haben in dem Zusammenhang auch noch auf einen KB-Artikel, nämlich 89.6.1.9 hingewiesen, Mitigation und Threat Hunting Guidance for Unsigned vSphere Installation Bundles. Ne? Warum Unsigned vSphere Installation Bundles? Weil dieses VIP oben initial, von dem wir gerade gesprochen haben, nicht signiert war. Und da sagen sie halt auch, ne, mach Secure Boot an und haben dann auch entsprechend ein PowerShell-Skript nochmal mit dabei gepackt, wo man dann halt entsprechend die Signaturen der installierten VIPs halt mal verifizieren kann.
Das ist über PowerCLI, ne? Es gibt ja auch den ESXCLI-Befehl.
Nee, das ist ein PowerCLI-Skript, was das Ganze macht. Also Links dazu haben wir dann auch in den Shownotes drin. Klammer zu, Klammer zu, greifen wir nochmal eben dieses Thema RBAC auf.
Ja.
Ich meine, da ist natürlich dann auch die Frage, ne, inwieweit müssen denn zum Beispiel VMware-Admins, wenn sie die Hypervisor und das vCenter administrieren, müssen die zum Beispiel VMs suspenden können? Müssen die Konsolen überhaupt aufrufen können? Genauso umgekehrt, hast du dann zum Beispiel Admin-Truppen, müssen die irgendwas an Hosts machen können? Oder reicht es nicht, wenn die halt so in der VM-Ansicht, VM- und Template-Ansicht, wenn sie da halt auf VMs zugreifen können, die neu starten können, die ausschalten, einschalten können, auf Konsolen zugreifen können? Ne, die VM-Admins müssen sicherlich auch keine Datenträger anhören können als Beispiel. Also da macht es durchaus Sinn, je nachdem wie groß das eigene Admin-Team ist, da kann es schon Sinn machen, mal zu überlegen, was müssen die wirklich können und das dann auch über das wirklich gute Rollensystem im vCenter mal das genau auszuklamüsern. Also da kann man ja schon sehr granular seine Rollen entsprechend bauen. Und das kann dann schon Sinn machen. Secure Boot, ne? Ich meine, klar, das ist jetzt auch nicht unbedingt, ich meine, das heißt ja heute, dass die Leute dann auch bei Clients sagen, Secure Boot, muss ich das denn anmachen? Ja.
Ja, und ne, tut dir das weh? Nein.
Genau, und es tut dir auch bei einem Hypervisor nicht weh. Mhm. Und du kannst es ja bei VMware auch nachträglich anknipsen. Mhm. Ne? Also das geht ja schon. Aber alles in allem schon ziemlich gruselig, zeigt natürlich auch mal wieder, dass auch ein Hypervisor halt ein Angriffsziel sein kann. Sollte man natürlich dann auch darauf achten, dass man die Systeme entsprechend abgesichert hat und auch dann, ja, ich meine, das war immer so ein Szenario früher so, ne, kann ich aus einem Gast ausbrechen, um auf meinem Hypervisor was zu machen? Das ist jetzt mal andersrum. Was kann ich denn alles an Spannereien machen, wenn ich Zugriff auf den Hypervisor habe?
Ja. Ja, genau. Du sagtest gerade eben zum Beispiel das Stichwort VMs suspenden, in Pause versetzen. Ist vielleicht grundsätzlich so ein Thema, wo, ne, es gibt VMs, wo man das einfach unterbinden sollte, ne? Domain Controller.
Ne, warum? Weil da wird einmal der ganze Hauptspeicherinhalt der VM auf Platte geschrieben. Punkt. Und dann kann ich mir dieses Hibernate-File auch einfach wieder da wegholen und kann das dann halt benutzen, um da drin rumzusuchen.
Genau.
Deswegen das möchte man Rande. Das zum Beispiel nicht.
Das am Rande. Ja, jetzt haben wir Exchange, jetzt haben wir VMware.
Ja, was war denn noch alles kaputt?
Er hat uns jetzt nicht so betroffen, aber wir gucken ja auch schon mal nach links und rechts. Fortinet hat es erwischt. Das heißt,
mal wieder.
Mal wieder, genau. Eine ziemlich üble Lücke in FortiOS und FortiProxy. Das haben die jetzt Anfang Oktober gepatcht. Ist eine Authentication Bypass Lücke.
Oh, schön.
Mm-hmm. Das heißt einfach mal.
Das ist dann auch, ne, ein Score über 9, ja?
Das hat einen Score von 9,3. Ach. Ja, genau. Ist aber gepatcht, ne, Leute, wenn ihr Fortinet habt, schön patchen, am besten gleich.
Mhm. Ja. Auch immer wieder so ein Einfallstor, ne, das ist ja, also, ne, auch so, ja, Firewalls, VPN-Gateways, hört man immer wieder, dass die auch, ja, gern genutztes Einfallstor sind.
Mhm. Ja, gut, Fortinet, hören wir noch häufiger auch mal, Cisco hört man, glaube ich, häufiger mal, ne?
Ja, also wenn ich jetzt sagen würde, welche Namen hört man am häufigsten, ich gesagt, mit Palo Alto, Cisco, Fortinet. Das kann, also Gottlob, ne, das kann jetzt auch einfach daran liegen, dass diese Systeme einfach sehr verbreitet sind.
Ne? Genau.
Muss man immer in den Kontext setzen, das sind echt Systeme, die, ne, laufen wie geschnitten Brot. Vielleicht hört man auch deswegen einfach davon häufiger, oder vielleicht sind sie deswegen auch einfach häufiger mal Opfer von Leuten, die dann da entsprechend auch nach Lücken suchen. Ne? Gar keine Frage. Aber du hattest ja auch so ein anderes Thema, die Zero-Day
Initiative.
Genau.
Genau. Du hattest ja vorhin erzählt, das war die GTSC.
Ja.
Genau. Die hatte ja im August bereits diese Lücke aufgedeckt. Ja, von Exchange.
Finde ich auch interessant, ne? Im August haben die halt die ersten Angriffe bei ihren Kunden beobachtet.
Ja.
Oder bei einem ihrer Kunden beobachtet.
Genau. Und die haben als erstes das an die Zero Day Initiative gemeldet. Und dann musste ich erstmal nachgucken, was das ist. Das hatte ich so noch nicht gehört. Das klang interessant. Das ist eine Initiative, die wurde schon 2005 gegründet von Tipping Point damals. Dreikom.
Ganz ehrlich, Tipping Point, ja, HP Tipping Point.
Ja, Dreikom,
ja, genau, dann HP. Genau, die sind ja dann über diesen Dreikom-Aufkauf dann bei HP gelandet,
genau, Tipping Point. Genau, ne? Und dann sind sie von Trend Micro gekauft worden.
Achso, dann hat Tipping Point,
dann
HP Tipping Point an
verkauft,
Trend Micro.
Genau.
Ah, ja, okay.
Exakt. Also ist jetzt eine Initiative von jetzt Trend Micro. Lebt halt entweder von der freien Beteiligung durch Researchers, also Sicherheitsforscher, oder eben auch durch den Aufkauf von Sicherheitslücken auf einschlägigen Dark Web-Seiten. Ja.
Durchaus interessant, ne? Weil wenn du jetzt sagst, lebt von Beteiligung freier Sicherheitsforscher, das ist ja zum Beispiel Leute im Umfeld des CCCs, die ja durchaus bekannt dafür sind, dass sie sich halt Dinge mal angucken und zerforschen.
Genau.
Und dann am Jahresende darüber Vorträge halten, wie kaputt das alles ist. Auf der anderen Seite, ein Aufkauf von Sicherheitslücken, naja, das ist natürlich etwas.
Das ist halt ein Geschäft.
Das ist unter anderem ein Geschäft, an dem sich auch deutsche Behörden beteiligen, wie zum Beispiel die CITES.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Das sind ja so ein bisschen unsere Staatshacker, wie sie manchmal belächelt werden. Aber das gehörte schon immer mit zu deren Portfolio mit Zweifel dazu sagen, ja, dann kaufen wir uns halt eine Sicherheitslücke, wenn wir irgendwo ran müssen. Halte ich für durchaus verwerflich, sowas. Wenn man das als Behörde macht.
Ja, das. Nein, hier geht es darum.
Also, sie dürfen das ja gerne kaufen. Gerne auch mit Steuermitteln. Aber dann wird das verdammt nochmal geflickt. Und nicht in den Werkzeugkasten gesteckt.
Könnte man ja mal brauchen.
Ja, so weit soll es kommen.
Rutsch. Nein, hier geht es darum, dass du. Dass mit den Herstellern zusammengearbeitet wird. Der Hersteller wird also informiert durch die Zero Day Initiative. Hier hast du eine Sicherheitslücke. Die notieren das Datum und geben dem Hersteller eine Frist.
Typisches Prozedere dabei. Ne? Prozedere. Ich finde eine Sicherheitslücke, ich spreche die Leute an und sage denen, ihr könnt das jetzt hier binnen 30 Tagen flicken. Danach hänge ich das an die große Glocke.
Gut, ich glaube, die machen halt eher so ein halbes Jahr oder sowas.
Ja, alles gut.
Ja, und hier sprechen wir halt auch von VMware, Microsoft, SAP, Adobe und auch und so weiter. Ne? Also könnt ihr euch gerne mal angucken. Und ganz witzig fand ich dabei, da gibt es eine Seite, die heißt Upcoming Advisories. Das heißt, da ist schon eine riesige Liste. Also unter anderem noch zehn Stück bei VMware an Sicherheitslücken, die bereits dort bekannt sind.
Und also die, also jetzt im Rahmen dieses Disclosures schon bekannt sind, die sind ja genannt worden.
Da steht natürlich nichts, also da stehen natürlich keine Details auf der Seite, ne? Aber der Knackpunkt ist ja, es wurde an VMware gemeldet und wenn die bis Tag X nichts dagegen getan haben, ne, da sind unter anderem Lücken dabei von bis zu 9,8. Ja. Und ne, da steht dann ein Ablaufdatum dahinter und dann steht zu vermuten, wenn bis dahin nichts passiert ist, dann wird das auf irgendeine Weise veröffentlicht, ja.
No pressure.
No pressure, ja. Aber ich glaube, das muss vielleicht manchmal sein. Ja, und ne, also 10 Stück bei VMware, Microsoft habe ich ehrlich gesagt nicht gezählt. Das war so gefühlte Bazillion, fürchte ich. Ja, guckt euch das mal an. Ich fand das ganz witzig. Ach, apropos Sicherheitslücken. Du hast vorhin mit so Sachen rumgeworfen wie Server-Side-Request-Forgery.
Ja.
Wenn ihr euch da draußen mal...
SQL-Injection und Cross-Site-Scripting.
Ja, 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 ja. Was da alles gibt. Ich habe eine ganz knuffige kleine Seite, die das mit Bebilderung und sehr charmant erklärt. Sie nennt sich hexplaining.com.
Nice.
Könnt ihr euch mal angucken. Das ist sehr einfach erklärt, auch wenn ihr mal, ich sag mal, einen Anwenderkreis habt, dem man sowas mal erklären muss oder verständlich machen muss, warum ein bestimmtes Verhalten ein Problem ist. Endanwender, ne?
Genau, Gerda, ist keine gute Idee, dein Kennwort mit einem Post-it an den Monitor zu machen.
Ja, okay, das behandelt das hier jetzt leider nicht. aber da ist es wirklich sehr einfach mal erklärt, ne, warum man bestimmte Dinge im Internet nicht einfach irgendwie in irgendwelche Formulare reinhacken sollte.
Ja, sehr geil. Ja, den Link packen wir mit in die Shownotes.
Ja, genau. Bin dann auf dem Wege noch auf eine Seite gestoßen, die auch ganz interessant darüber berichtet hat, wie man so seine interne Webanwendung mal auf die eine oder andere eher ungewöhnliche Lücke testen kann. Also die haben ganz konkret 5 Exploits Unusual Authentication Bypass Techniques mal vorgestellt. Da war unter anderem einer dabei, du hast eine Webanwendung, sieht man hier ständig, ne? Du hast eine Webanwendung mit SSO. Das heißt, du hast irgendwo entweder bei dir on-prem ADFS laufen, das ist eine Webanwendung, wird über ADFS authentifiziert bei dir on-prem oder über dein Azure AD. Das schützt dich nicht notwendigerweise davor, dass diese Anwendung geknackt wird. Warum? Weil es nämlich mit der Anwendung steht und fällt, wie die Informationen übergibt. Mhm. Wir haben zum Beispiel eine Lücke, die sehr schön geschildert hat, dass dort in Hashes, in der URL Dinge mit übergeben wurden, die nicht übergeben werden dürfen, weil die weiterverwendet werden konnten. Oder dass bestimmte Cookies, Informationen in Cookies standen, die da nicht hätten stehen dürfen. Können wir euch auch mal einen Link reinsetzen. Vielleicht ist das für den einen oder anderen interessant, der Webanwendungen betreibt.
So wichtig.
Ja.
Ja, ist so.
Genau.
Und Trommelwirbel? HP hat, oder Alba muss man sagen,
ja,
hat etwas getan, wo wir dann erstmal ein bisschen ungläubig waren und dachten,
ungläubig?
Ja, also mit dem Firmware Release 16.11.007, weißt du eigentlich, ob das jetzt bestimmte Switch-Serien betraf?
16.11.007?
Alles, was aktuell rumfleucht.
Ja, alles das übliche 2530, 2930, 29,
also,
nee, 20 ist, kriegt keine aktuelle mehr. Also alles, was noch aktuelle Firmware bekommt.
Also alles, was WB irgendwas Firmware kriegt.
WB oder K oder Y?
Genau, K sind auch, die 54er, ja, ne? Mhm. Sie werden Tailwind und HTTP standardmäßig abknipsen.
Oh, das ist aber gewagt. Also es ist ja nicht so, als ob wir das nicht seit Jahren standardmäßig machen, bei jedem Switch, an dem wir so vorbeilaufen. Aber
ja, aber du hast auch nur gelesen, dass sie Telnet und HTTP ausmachen. Was ist denn mit ihrem SNMP V1, was standardmäßig auf Public lauscht, unrestricted?
Oh, du, ehrlich gesagt, habe ich das jetzt nicht wiedergefunden. Das stand jetzt nicht, das stand nicht da drin. Nein, da war
nein,
wirklich nur die Rede von HTTP,
sagen, weil,
und
ne,
Telnet.
Also, Aruba schämt euch. Also, ne, so ein Aruba-Switch ist per Default erstmal, ne, er macht Telnet, er macht HTTP, er macht SNMP V1. So viel kann ich gar nicht abknipsen, wie ich da abknipsen möchte. Aber sie machen das jetzt offenbar mit der nächsten Firmware, machen sie das alles standardmäßig aus, und das ist auch
endlich
gut so. Gott sei Dank.
Ja, wir haben 2022.
Ja, aber
ja. Es wurde einfach Zeit, ja.
Ja. Mhm. Ne? Und ich meine, selbst wir leben in Zeiten, wo ja selbst Windows 10, Windows 11 einen SSH-Client mitbringen. Also ich muss ja da nicht mehr sagen, oh, aber Telnet ist doch immer mit dabei, da muss ich mir mal ein Putty runterladen, wenn ich SSH machen will. Nein, musst du nicht. Einfach, ne? PowerShell auf, SSH und gib ihm.
Ja, aber Telnet-Client ist ja auch nicht standardmäßig mit dabei.
Ja, ist nicht mehr bei Windows, genau.
Ja, ja. Aber
hast
seit.
Hast du den mal nachinstalliert?
Was? Nein.
Gut.
Warum?
Ich weiß nicht.
Weshalb?
Nein, also wir machen das seit vielen Jahren aus, also ne, auch SNMP V1 oder so, das macht keinen Spaß, SNMP V2 macht keinen Spaß. Da machen wir dann, wenn wir das machen müssen, machen wir auch SNMP V3 an. Und ja, Telnet HTTP halt schön ausmachen. Und du hast, ich fand das ganz interessant, weil du hast mich sehr unglaublich gefragt, ob mir das bekannt war. Oder wir konnten uns danach dann auch erklären, warum
ja,
das
genau.
so ist.
Wir hatten so einen Mind-Blown-Moment.
Genau. Stichwort Kennwortrichtlinien in Domänen.
Ja, genau. Ich habe einen Hinweis gelesen, einen Nebensatz. In den CIS-Benchmarks steht, da stand das, glaube ich, drin. Das Kennwortrichtlinien in der Domäne. Und vermutlich werden viele da draußen jetzt sagen, ja, wo denn sonst? Ich rede erstmal zu Ende. Die Kennwortrichtlinie in der Domäne greift nur dann, wenn sie in der Default Domain Policy steht oder als PSO über das AD Admin Center, also im Rahmen einer Fine-Grained Password Policy gesetzt wurde.
Und jetzt überlegen wir mal, wir setzen jetzt mal unsere Denkerkappe auf und überlegen, warum funktioniert das denn nur, wenn die Kennwortrichtlinie in der Default Domain Policy verdrahtet ist?
Willst du das oder ich?
Nein. Überlegen wir doch einfach mal,
was passiert?
Wo ist
Nein, ich frage anders. Jetzt? Frag anders. Was passiert denn, wenn ich eine Gruppenrichtlinie baue, eine eigene, und darin eine Kennwortrichtlinie definiere? Unter ne, Computerkonfiguration und so weiter und so fort. Dann betrifft das nicht die Domain-User, die sich auf dem Computer anmelden, auf den diese Richtlinie zieht, sondern die lokalen User, die auf diesem Computer vorhanden sind.
Genau, weil die Kennwortrichtlinie ist ja im Computerteil der Gruppenrichtlinie konfiguriert. Das heißt, diese Kennwortrichtlinie zieht ja nie auf einen Benutzer, sondern immer nur auf einen Computer und betrifft die dort angelegten Computerkonten.
Also in der lokalen SAM.
In der lokalen SAM.
Genau.
So. Jetzt gehen wir mal hin und überlegen, wo ist die Default Domain Policy denn verknüpft?
Oben.
Genau.
Ganz
das
oben.
Heißt, sie zieht auf alle Computer.
Mhm.
Und dazu gehören auch die Domain-Controller. Mhm. Was ist denn die lokale SAM eines Domain-Controllers?
Ja, das ist deine AD.
Das ist das Active Directory. Mhm. Und deswegen funktioniert das Ganze.
So, und jetzt habe ich das im Ohr, ne? Also die ganzen alten Hasen da draußen mir fallen ein paar Leute ein, die jetzt, glaub ich, ja, lachend am Boden liegen, dass wir da jetzt erst drauf kommen. Aber hey, wir hatten einen Mindblow-Moment und das mussten wir jetzt mal teilen.
Genau, also ihr könnt gerne, es kann natürlich immer nur eine Richtlinie geben, die eine Kennwort-Policy vorgibt. Die muss dort verknüpft sein, dass sie auf die Domain-Controller zieht.
Mhm.
Wenn ihr mehrere Gruppenrichtlinien habt, die eine Kennwort-Richtlinie vorgeben, dann zieht halt die letzte.
Ja. Was immer zieht und was über allem zieht, das ist die Fine-Grade Password.
Genau, also das ist ja auch
du da eine gemacht hast.
Genau, das ist ja auch eigentlich der Teil, den man heute machen sollte. Also Default Domain Policy, die Kennwort-Richtlinie da drin, lasst die einfach so, wie sie ist. Mhm. Und wenn ihr dann eine Fine-Graded Password Policy nehmt, dann habt ihr auch einfach mehr Möglichkeiten zu steuern, auf wen die ziehen soll, weil diese können halt dann auch, die ziehen, also eine Fine-Graded Password Policy zieht wirklich auf Benutzer. Du guckst mich jetzt gerade fragend an.
Ich glaube, die heißt Fine-Grained.
Fine-Grained? Oh,
feinkörnig, oder? Oder?
Ich müsste jetzt nachgucken. Egal.
Wir gucken das gleich nach. Also von beiden ist richtig.
Genau. Weil die zieht tatsächlich auf Benutzer. Da kann ich Gruppen angeben, auf die sie ziehen sollen. Und ich habe auch noch ein paar mehr Einstellungsmöglichkeiten. Ne? Mhm. Da kann ich ja auch sowas wie Soft-Lockout konfigurieren. Ich glaube, das kann ich in normalen Kennwort-Richtlinien gar nicht machen. Dass ich ja dann auch sagen kann, ne, nach 3 fehlgeschlagenen Anmeldungen binnen 60 Minuten, sperr das Konto und nach 180 Minuten gibt es wieder frei. Das ist ja dann immer so ein bisschen der, der zarte Weg, Leute dann mal auszusperren, ohne dass man im Helpdesk direkt überrannt wird, nach dem Motto, oh, ich habe mir mein Account zugemacht. Also grundsätzlich immer die nehmen und nicht irgendwie mit der Default Domain Policy rumhantieren oder mit anderen GPOs, die Kennwortrichtlinien definieren, weil die betreffen dann nur lokale User.
Genau.
Ich hatte ja oben schon mal angerissen.
Du hast dich aufgeregt.
Na, ich habe mich nicht aufgeregt, aber ich habe meine meine unpopular Opinion Richtung Exchange kundgetan. Und zwar, ich bin ja auf diesem Business-Tinder, LinkedIn, unterwegs. Und eigentlich rege ich mich da immer viel. Also das Lustige ist ja, viele Leute sagen ja, sie regen sich bei Twitter immer so viel auf. Ich gar nicht. Ich reg mich bei diesen Business-Tinder und Business-Facebook viel mehr auf. Es begab sich, dass auch dort von der Exchange-Sicherheitslücke, von diesem Zero-Day berichtet wurde. Und zwar hatte das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, gewarnt und hat einen entsprechenden Artikel veröffentlicht, in dem sie halt auf diese Schnittstelle hingewiesen haben. Das habe ich kommentiert mit: trifft natürlich nur die, die Exchange immer noch on-prem betreiben. Vielleicht doch einmal die Gelegenheit, diese Entscheidung zu überdenken. Zwinker-Smiley.
Meint natürlich auch, ja, Exchange Online war halt wieder nicht betroffen.
Richtig. Mhm. Da gab es dann auch ein bisschen Zuspruch von einigen anderen Lesern. Aber es gab dann auch den Chief Information Officer eines, ich will mal sagen, Berliner Kommunalbetriebes. Der hat nämlich dann Folgendes darauf geantwortet. Ihre Aussage suggeriert, dass SAAS, in diesem Fall Exchange Online, alle Sicherheitsprobleme löst. Diese Aussage sollten Sie als, Airquotes, Trusted Advisor mal überdenken. Die Bündelung eines Risikos auf eine Stelle macht es nicht unwahrscheinlicher.
Wenn Punkt. Du das gesagt hättest, dann hätte er sicher recht gehabt. Aber
jetzt frage ich mich natürlich, an welcher Stelle, lieber Herr H., habe ich das suggeriert, dass damit alle Probleme gelöst sind? Ich habe mich dann für seinen Kommentar bedankt und habe ihn dann halt auch mal gefragt, er könnte ja mal in einer ruhigen Minute reflektieren, was ihn so getriggert hat. Direkt danach habe ich überlegt, wo habe ich denn wo ist mir denn dieser Berliner Kommunalbetrieb mal über den Weg gelaufen? Und ich habe angefangen zu googeln. Und dabei bin ich dann über
also du hast dich erinnert, dass du da mal was gelesen hast.
Ich habe da mal was gelesen.
Du hast jetzt nicht
dann
angefangen. Okay,
nein. Gut. Und ich bin dann über einen Heise-Artikel aus dem Juli 2020 gestolpert, namens Angriffswarnung Doppelpunkt, massive IT-Sicherheitslücken in Berliner, bla bla bla.
ich wollte gerade schon Piep sagen.
Genau, naja, die piepsen natürlich raus, wir kürzen das einfach so ab. Ja, der Kollege, beziehungsweise dessen Laden ist da offenbar 2020 bei einem Pentest nicht so geil weggekommen. Jetzt muss man dabei sagen, der gute Mann ist laut LinkedIn-Profil erst seit wenigen Monaten dort der CIO. Vielleicht ist da alles braun und riecht komisch, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall scheint ihn irgendwas an meiner Aussage hart getriggert zu haben. Ich war erst am Überlegen, ob ich mich darüber aufregen soll. Ich habe es dann am Ende des Tages dabei belassen und dachte mir, naja, irgendwie scheint ihn das getroffen zu haben. Aber ich bleibe dabei. Exchange On-Prem, so richtig mit Mailboxen, ist ein Problem und ja, da sollte vielleicht jeder mal überlegen, ob er da davon wegkommt, weil ich denke, da kommen auch die Einschläge einfach näher.
So ist's. Ich fürchte, was heißt ich fürchte, aber ich habe mich einfach noch nicht wieder aufgeregt.
Ja, du hast dich schon aufgeregt, aber das sind keine Sachen, über die man reden kann.
Ja, natürlich habe ich nicht. Richtig, korrekt. Das kann man jetzt so nicht erzählen, nein. Ja, alles schick. Ich habe keinen Aufreger mitgebracht.
Ja, ich denke, der eine reicht dann auch für zwei.
Oder vielleicht ist man auch schon resigniert und
Bist du abgeschrumpft?
Regt sich gar nicht mehr auf.
Oder war dein Urlaub so erholsam, dass du dich nicht mehr aufregst? Nicht. Naja, ich meine, jetzt haben wir zwar die Aufnahmen ein bisschen gerissen. Wir werden jetzt dann mit ein, zwei Tagen Verspätung veröffentlichen. Das wird aber nichts daran ändern, dass wir dann quasi den nächsten Aufnahmetermin schon geplant haben. In diesem Sinne würde ich sagen, heute mal wieder viel zu viele Sicherheitslücken. Wir sollten wir müssen echt mal gucken, dass wir da weniger, das ist ja immer so,
mehr,
alles so
ernüchternd. Ein bisschen mehr Datacenter und ja, keine Ahnung. Wir sollten vielleicht auch Dinge mal erzählen, die aufbauend sind. Nicht immer so.
Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass mir irgendwann mal aufgegangen ist, dass mein Blog auch eigentlich eine reine Ansammlung von Dingen ist, die kaputt sind, ne?
Ja.
Es ist alles so sinnlos. Naja, komm. Ich würde sagen.
Doch, was mit Holz und kleinen Tierchen?
Im nächsten Leben auf jeden Fall. Im nächsten Leben auf jeden Fall. Ich hätte gesagt, wenn es jetzt heute nicht gerechnet hätte, würde ich sagen, ich mähe gleich noch meinen Rasen. Aber das kann ich mir heute, glaube ich, knipsen. Ja. Egal. In diesem Sinne würde ich sagen, haben wir die letzten zwei Wochen wieder ganz gut zusammengekehrt. Es ist alles sinnlos, alles kaputt und grundsätzlich unsicher.
Danke, dass ihr uns trotzdem zuhört.
In diesem Sinne würde ich sagen, bleibt gesund, habt Spaß, bleibt
macht's
uns treu,
gut.
Bewertet uns überall, wo ihr uns bewerten könnt. Und dann hören wir uns in anderthalb Wochen
in anderthalb
wieder.
Wochen. Bis dahin.
Tschüss.
Ciao.